Eine neue Ausgabe Krautplausch steht vor der Tür. Und hinter der Tür ist unter anderem die Karin. Hallo Karin.
Hallo Ralf.
Ja, wir haben 3 Folgen bereits hinter uns gebracht, mit einer ganz tollen Resonanz, muss ich sagen. Viele Leute melden sich, kommentieren, aber vor allen Dingen auch mit Fragen, Anmerkungen und vielen, vielen Dank, Grüßen. Ja, bevor wir zu ein paar dieser Anmerkungen kommen, allgemeine Frage. Karin, was gibt's Neues? Es ist fast schon Sommer. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Gibt's was Besonderes zu berichten?
Ja, mir geht's natürlich gut. Jetzt ist die beste Zeit für frische Pflanzen und jetzt da können wir uns austoben und ausprobieren und vieles ansetzen und zubereiten. Also so zwischen Ostern und August ist immer die schönste Zeit für uns. Später gibt es noch mehr, aber natürlich jetzt ist die Hochzeit.
Hast du dann einen großen Garten, den du selbst bewirtschaftest oder wie stelle ich mir das vor?
Also mein Garten, der ist eher, das ist kein Schaugarten, muss ich zugeben. Es ist meistens Wildnis, weil dann habe ich so viele Seminare nach Ostern und dann, also es ist nicht so schön wie mancher Schaugarten, aber es wächst ganz viel und vor allem wächst ganz vieles rundherum. Also ich kann da bis zur Saalach gehen, ich kann ins Heutal fahren, auf den Unkenberg gehen. Also ich habe ganz viele Plätze, wo ich immer wieder vorbeischaue und immer wieder tolle Pflanzen finde.
Das heißt, du musst also nicht wie viele von uns, ich manchmal auch, irgendein Geschäft suchen für gewisse oder für die meisten Kräuter oder vielleicht sogar online bestellen, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man keinen Garten hat, sondern du kannst auf viele Kräuter zurückgreifen direkt vor der Tür.
Genau, ich brauche ja nicht so große Mengen für meine Seminare. Zugegebenerweise Wurzeln kaufe ich oft zu, weil entweder will ich sie im Garten nicht ausgraben oder sie sind sowieso unter Naturschutz. Und bei den Wurzeln ist es ein bisschen schwierig, aber Löwenzahn zum Beispiel steht immer zur Verfügung. Also es ist, ich muss auch ein paar Zutaten zukaufen, keine Frage. Aber ich finde wirklich viel und vor allem ist es interessant, die Pflanzen das ganze Jahr über zu besuchen, auch im Winter. Dann sieht man so diesen Jahreskreis, auch diese Ruhephase und das finde ich sehr eindrucksvoll.
Also jetzt ist die schönste Zeit vielleicht oder sie beginnt für Kräuterfreunde. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, denn wir kommen jetzt auch zu Anmerkungen und Fragen. Du erinnerst dich an unsere erste Sendung, Krautplausch. Da ging es um Oxymel. Dieses Wort allein war schon für mich, muss ich erstmal nachschlagen, was das ist. Habe ich wieder was verpasst? Das habe ich dann ganz schnell gelernt. Dieser Sauerhonig-Mischung aus Essig und Honig, das man anreichern kann, war eine spannende Sendung. Ich habe da danach natürlich angefangen zu putschen und habe gesagt, ich muss natürlich Oxymel machen. Wenn du das so sagst, dann mache ich das auch so. Es ist immer etwas schwierig, wenn man gewisse Dinge gar nicht so begrifflich auch vor Augen hat oder sie auseinandernehmen kann. Ich zum Beispiel das Thema Apfelessig, da waren ja dann doch viele Adjektive dabei, naturtrüb sollte irgendwie idealerweise auch noch selbst hergestellt werden, nicht erhitzt. Und ich denke immer, Herrschaftszeiten, wo gibt's sowas überhaupt? Habe ich noch nie gesehen. Also man muss sich da richtig schlau machen erstmal. Du machst den Apfelessig selbst und ich werde dich jetzt schwer beeindrucken, indem ich dir das jetzt hier zeige. Siehst du das hier? Ist das nicht fantastisch?
Ist das was geworden?
Keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall toll aus. Das ist ein Essig, Apfelessig-Ansatz, der jetzt quasi vor 2-3 Tagen von mir abgeseiht wurde. Also die Früchte sind weg. Jetzt soll er ja noch ein bisschen nachreifen. Und aber ich bin natürlich total mächtig stolz. Und meine Frau guckt immer und denkt, was riecht denn hier so komisch? Und ich sage nichts. Das sind die alten Gemäuer, in denen wir wohnen. Und weil ich eben am Anfang bei dem ersten Oxymel noch nicht all diese Dinge zur Verfügung hatte, da habe ich mir dann halt mit herkömmlich gekauften Apfelessig so eine Flasche Oxymel gemacht. Du siehst das hier sogar fantastisch beschriftet. Also ich bin ein sehr gelehriger Schüler. Ne? Ich habe allerdings, du siehst das unten drunter, enorm viele Kräuter einfach reingehauen. Alles, was ich gefunden habe. Aber sehr lecker.
Aber Ralf, du kannst wirklich noch was dazulernen. Ich muss deiner Frau recht geben. wenn du Früchte gerade abgeseiht hast, dann hast du ihn nicht wirklich so gemacht, den Essig, wie er gemacht werden soll. Er soll nämlich zuerst eine alkoholische Gärung sein. Du sollst zuerst Most herstellen und danach den Essig und nicht alles zusammenhauen und warten, bis es irgendwie säuerlich ist. Also du,
ja,
kannst,
gut.
Du kannst dich weiterentwickeln. Du kannst
also das sagt mir meine liebe Frau auch. Du kannst, aus dir kann noch was werden. Aber ich finde, der sieht ja schon mal schön aus. Die Farbe ist einfach toll. Und auch wenn er hinterher nicht schmeckt und nicht wird, ich werde dann einfach stehen lassen, weil er so schön ist.
Also die wichtigste Botschaft, einfach ins Tun kommen. Einfach ausprobieren.
Machen. Ja, ich finde das auch.
Im Endeffekt. Und ja, genau.
Das finde ich auch das Spannende. Jetzt kommen wir zu Fragen oder Anmerkungen von Leuten, die Sendung auch gesehen haben. Angela aus Brühl fragt, fängt das Oxymehl nicht mit der Zeit zu gären an? Kann man es nicht lieber kaufen? Sollte man es nicht besser kaufen? Was meinst du dazu?
Ja, also Oxymehle gibt es zu kaufen. Die meisten sind dann sogar pasteurisiert und das ist schade. Das überleben die Essigbakterien nicht. Und weil wir ja meistens im Essig zuerst Kräuter ausziehen, fängt das nicht zum Gären an. Das hält gut ein halbes Jahr oder sogar länger. Weil wenn wir da Rosmarin und Thymian und was weiß ich was alles drinnen haben, dann sorgen die Kräuter schon dafür, dass das nicht irgendwie gleich zum herauszischt und zu lebendig wird. Also wenn man nur Honig und Essig zusammenmischt, dann kann es unter Umständen dann Honigwein werden. Oder es kann zu gären beginnen, aber wir setzen ja immer Kräuter zu und dann funktioniert das wirklich überraschenderweise sehr gut. Also man sieht dann die Kraft der Kräuter, die das so in eine haltbare Form überführen.
Okay. Eine weitere Frage kam zu der Sendung Schlaf ein Tee. Das war ja auch eine sehr spannende, sehr interessante Geschichte. Viele Leute haben Probleme mit dem Einschlafen und du hast da tolle Vorschläge gemacht. Sabine aus Bern, jawohl, der Hauptstadt hier in der Schweiz, schreibt, kann ich jeden Lavendel für den Einschlaftee nehmen? Das ist eine Frage, die ich auch habe. Es gibt auch bei anderen Kräutern natürlich so viele Sorten immer und man ist da völlig verwirrt. Ist das jetzt das Richtige oder vielleicht sogar das Falsche? Ja. Mache ich was falsch und bin anstatt jetzt einschlafen zu können hellwach, weil es der falsche Lavendel ist?
Ja, es gibt natürlich jetzt so viele Züchtungen von Lavendel, die alle wunderschön ausschauen und auch meistens gut duften. Ich würde Lavendula angustifolia verwenden und wenn man ihn selber in den Garten setzt, auf alle Fälle eine unbehandelte Pflanze kaufen, also eine ungespritzte Pflanze, Lavendula angustifolia. Das ist eine gute Frage, weil es nicht Sinn macht, irgendeinen Zierlavendel zu verwenden. Also viel besser wirkt wirklich diese Sorte, dieser nicht irgendein Hybrid oder sonstiges. Und den kann man sich, der wächst aber bei uns gut, sogar in den Alpen. Also der hält sogar die Kälte auch aus und
der hält aus.
Begleitet uns jahrelang dann.
Ja, wichtige Frage. Ihr seht, die ihr uns hier zuhört oder zuseht, es lohnt sich, Fragen einzureichen. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten, diese Fragen einzureichen. Zum einen haben wir natürlich eine E-Mail-Adresse, info@krautplausch.ch. Da ist es immer am einfachsten. Da bleibt es auch erstmal anonymer. Da müsst ihr eure Daten da ja nicht preisgeben. Aber wir können das lesen. Wir können euch zurückschreiben, falls es notwendig ist. Also schreibt eine Frage dahin. info@krautplausch.ch. Ihr könnt natürlich auch, und auch das empfehlen wir, in die Kommentarleiste dieses Videos hier auf YouTube Anmerkungen schreiben. Freuen wir uns sehr. Apropos Kommentarleiste, wäre super, wenn ihr diesen Kanal, den ihr gerade seht, abonniert. Dann wisst ihr, einmal im Monat, am 1. des Monats, gibt es automatisch den neuen Krautplausch serviert. Das Ganze gibt es auch ohne Bilder als Podcast bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Also uns wird das sehr freuen, wenn ihr mit uns weiter in das Gespräch eintretet und wir lernen ja auch eine ganze Menge von euren Fragen, weil es ja dann auch zeigt, dass wir vielleicht noch ein bisschen genauer formulieren müssen oder auch am Konzept feilen müssen. Ja, liebe Karin, jetzt kommen wir zu dem Thema des Tages oder des Monats. Wunderschönes Thema, weil ich mag diesen Strauch so sehr. Holunder. Und zwar sprechen wir über Holunderblütensprudel. Das ist jetzt nicht Holunderblütensirup. Und das würde ich dich auch gleich mal fragen. Warum nicht Sirup, sondern Sprudel? Ist das irgendwie geschmacklich was anderes oder?
Ja, es ist ganz was anderes. Obwohl es nicht so klingt am ersten Augenblick. Also Holundersprudel ist ein fermentiertes Getränk, ein sehr belebtes Getränk. Und ein Holundersirup ist mit Zucker haltbar gemachtes Kräuterwasser, könnte man sagen. Also es ist ganz was anderes. Der Holundersprudel, ja, wie gesagt, fermentiert und der begleitet mich schon mein ganzes Leben und er hat schon alle Höhen und Tiefen mitgemacht, weil in den 80er Jahren bei einer Mikrobiologie-Vorlesung auf der Uni für Bodenkultur in Wien hat ein Professor tatsächlich 2 Stunden lang über den Holunderblütensprudel gesprochen, dass wir den auf keinen Fall mehr machen sollen, weil da so viele Mikroorganismen sich vermehren und der mikrobiell ja unglaublich ungünstig wäre. Und in den 80er Jahren hatten wir ja die Hochzeit der Desinfektion und wir haben versucht, alles keimfrei zu kriegen. Dafür ist er nicht geeignet. Also da kriegt man mit einem Schluck Billionen von Mikroorganismen. Ich kann es nicht zählen. Aber jetzt, wo wir das Mikrobiom zum Thema machen, jetzt hat er plötzlich eine Renaissance und jetzt ist er ein hochaktuelles Sommergetränk. Und er ist natürlich auch ein sehr saisonelles Getränk. Man kann ihn ja nur zur Blüte vom Holunder machen, die restliche Jahreszeit nicht. Obwohl es dann auch noch Varianten gibt mit anderen Pflanzen. Also
bevor wir zu dem Rezept kommen, vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Blick auf die Geschichten, auf die Mythologie des Holunders oder Hollers. Er hatte verschiedene Namen, aber es ist eine der Pflanzen oder Sträucher in dem Fall, über die ja seit Jahrhunderten eigentlich spannendste Geschichten kursieren, unter anderem in der germanischen Tradition, wird viel auch in Richtung Frau Holle, der Name ist naheliegend, Holle und Holunder, gesprochen. Es heißt häufig, dass Frau Holle in dem Strauch sogar gewohnt hat oder wohnt. Es gibt Traditionen, dass Leute den Hut lüpfen, also Hut abnehmen, sobald sie den Holunderstrauch sehen. Ein Holunderstrauch darf nie, sonst bringt es Unglück, gefällt werden. All solche Geschichten. Wie kommt das aus deiner Sicht, dass dieser Strauch, der ja eigentlich überall wächst, ja, dass der so beliebt ist, so literarisch umworben?
Ja, also er wächst schon sehr gerne in unserer Nähe, also direkt, da ist er ja schon, direkt an unseren Häusern und er, man hat ihm immer so eine Fähigkeit zugeschrieben auch, dass er so den Übergang von unserem Leben ins Jenseits begleitet. Und also es gibt ganz viele Mythen, wahrscheinlich auch, weil er sehr viele Heilwirkungen hat und sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Die Blüten, die Beeren, auch die Rinde, die Blätter hat man verwendet und auch die Pilze, die an ihm wachsen. Und durch seine vielen Heilkräfte hat man ihm wahrscheinlich überirdische Kräfte zugeschrieben und ja, man darf ihn auf keinen Fall fällen und man muss ihn mit Respekt behandeln, deshalb den Hut ziehen vor ihm. Wenn eine Pflanze so viele Mythen rundherum hat, dann muss da was dahinter stecken, sonst hätte man sich nicht so viel befasst mit ihm.
Und ich hatte natürlich keinen im Garten bis vor kurzem und habe dann gelesen, es reicht einfach aus, wenn man einen Ast irgendwo findet, an einem Strauch, den abknickt, mit nach Hause nimmt, einfach in den Boden stecken und warten. Da habe ich gedacht, das kann natürlich nicht sein. Das ist wieder so eine Internetmagie, die nicht funktioniert. Aber ich habe es dann doch ausprobiert. Ich habe mir einen Ast im Tessin abgebrochen, habe mich natürlich ordentlich bedankt bei dem Holunderstrauch, nicht, dass er hinterher Frau Holle rauskommt und mir eine über die Rübe zwiebelt. Habe den Ast nach Hause gefahren, in die Erde gesteckt, angegossen und du glaubst es nicht, ein Jahr später waren die ersten Blätter da. Es ist jetzt das zweite Jahr in diesem Jahr, ich bin gespannt. Er wächst jetzt langsam weiter. Vielleicht brauche ich noch 30 Jahre, bis der erste Traum da dran hängen, aber immerhin, das funktioniert, das hat mich ja interessiert. Gut, wir wollen jetzt über diesen Holundersprudel und das Rezept sprechen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie man das herstellt.
Mhm. Ja, also ich nehme da immer so ein Glas, so ein großes Glas, wo so 3 bis 5 Liter reinpassen. Und da gebe ich 3 Liter Wasser hinein und dann 3 Holunderblüten, Dolden und noch ein bisschen Apfelessig, wieder unerhitzten Apfelessig, so wenn man es genau nimmt, 60 Gramm, aber das genaue Rezept schreiben wir euch dann auch noch auf. Dann kommen ein paar Zitronen hinein und kommt noch Zucker hinein. Ja, warum jetzt den Essig? Das ist einfach, wir säuern das ein bisschen an, damit dann die richtigen Mikroorganismen wachsen, nämlich die das Säuerliche gern mögen. Wenn wir es gar nicht ansäuern würden, dann wird es zu hefig werden, weil auf den Blüten sitzen sehr, sehr viele Hefen drauf. Und so ist es dann eine Mischung von Bakterien und Hefen. Und damit wir vielseitige organische Säuren hineinkriegen, nehmen wir Essig und Zitrone. Und so als Symbiose-Lenkung nennen wir das. Also zum Lenken, was da drinnen wächst. Ein bisschen lenken müssen wir schon.
Ja, ist, und das dann, ist das eher was für den guten Geschmack oder auch etwas Therapeutisches? Ist eher so ein Erfrischungsgetränk, nehme ich an, oder?
Es ist ein Erfrischungsgetränk, aber es ist auf alle Fälle sehr gut für unsere Darmflora, also für unser Mikrobiom im Darm. Damit wir bringen mit diesem Getränk sehr, sehr vielseitige Mikroorganismen in unseren Körper. Wir könnten das auch äußerlich auf die Haut schmieren, würde ja auch gut tun. Aber vor allem innerlich und vor allem in den Dickdarm, da können wir die Vielfalt von den Mikroorganismen vermehren im Dickdarm. Das tut uns gut und verbessert unseren Stoffwechsel kommuniziert mit dem Gehirn. Also da gibt's ganz viele gesundheitsfördernde Effekte, wenn wir schauen drauf, dass unser Dickdarm vielseitig besiedelt ist. Was ich noch zum Zucker sagen wollte, wir müssen Zucker dazugeben, weil die brauchen ja auch was zum Fressen, die Mikroorganismen, die da drinnen wachsen sollen. Und also keine Sorge, der Großteil von dem Zucker ist dann in Säure umgesetzt, wenn das Getränk fertig ist. Also es bleibt nur wenig über. Es ist eine kleine, gut tolerierbare Zuckermenge bleibt über. Und ja, es ist ein Erfrischungsgetränk, aber es ist ein besonders gesundheitsförderndes Erfrischungsgetränk, das ich wirklich empfehlen würde. Also man merkt, es ist angenehm für die Verdauung und es hat wirklich Wirkung.
Die Mikroorganismen, hast du gesagt, die müssen was essen. Du sagst das immer sehr schön mit einem Lächeln auch auf der Lippe. Und ich sage das deshalb, weil das Ganze auch so in deinem Buch immer wieder beschrieben wird. So als wenn da so eine nette Familie von Freunden ist, die müssen ja auch mal was essen, man muss sie pflegen. Das stinkt doch alles. Und man guckt ganz anders da drauf, wenn du das mit so einem Lächeln beschreibst. Ich spreche das jetzt nochmal an in deinem Buch, das ich ja auch habe hier, das Kräuterhandwerk. Hier, das haben wir letzte Mal schon vorgestellt. Ihr seht das hier so halbwegs genau, ja, ein bisschen hell. Aber ein dickes Buch, schweres Buch, das hat Karin vor kurzem veröffentlicht. Das ist deshalb so schwer, weil die Karin so viel weiß. Ein tolles Buch, muss ich sagen. Vor allen Dingen, man kann die Sachen nachlesen. Und ich will auch nicht zu viel Werbung jetzt machen, aber was ich euch sagen möchte, ist, wir verlosen eins dieser Bücher heute. Ja. Genau. Und an wen verlosen wir das? Das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich an den oder an diejenigen, die das schönste Erlebnis mit Holunder-Zubereitung uns schreiben. Das kann Sprudel sein, das kann Sirup sein oder etwas anderes. Vielleicht habt ihr ein schönes altes Rezept. Teilt uns das und den anderen doch einfach mal mit. Und aus all den Einsendungen verlosen wir dann dieses tolle Buch von Karin, das Kräuterhandwerk, das wirklich ein schönes Buch ist. Ich lese das immer wieder. Ich brauche das einfach als Orientierung, wenn ich meinen Apfelessig zum Beispiel mache und solche Sachen, ja. Karin, wir sind jetzt gespannt, was für Rückmeldungen kommen. Und ich denke, Holunderblütensprudel oder Hollerblütensprudel, so sagt ihr das, glaube ich, eher auch in Österreich, ist was ich auch gerne mal nachbauen möchte. Beim nächsten Mal, da geht es im nächsten Krautplausch um Melissengeist. Hört, hört. Ich sag nur, das gibt Spaß und Freude, hoffentlich. Wer wissen und lernen möchte, wie Melissengeist selbst hergestellt wird, der sollte in einem Monat, und zwar am 1. des Monats, einschalten. Dann seid ihr ganz frisch dabei. Karin, ich danke dir sehr. Hat Spaß gemacht, wie immer. Bis nächsten Monat. Tschüss.
Ja, danke auch. Tschüss.